Einen guten Morgen. Könnt ihr mich hören? Ich möchte all die, die ich heute noch nicht persönlich begrüßt habe, auch von hier vorne nochmals begrüßen. Ich wollte mich ganz herzlich bedanken beim Musikteam für die Auswahl dieser schönen Lieder. Ihr werdet sehen, die waren nicht von ungefähr. Die waren schon ein Stück weit eine Einstimmung auf die Predigt, die wir heute hören möchten. Als ich vergangene Tage im Alten Testament, im ersten Buch Mose, Kapitel 7, Vers 16, diese Begebenheit über die Arche Noah las, da heißt es im Vers 16, und der Herr schloss hinter ihm, hinter Noah, die Tür zu. Und ich habe schon als Jugendlicher, wo ich diese Stelle gelesen habe, ist mir das auch schon aufgefallen, dass es dann heißt, und Gott, der Herr, schloss hinter ihm zu. Ich weiß nicht, wie vielen dieser Aspekt aufgefallen ist, dass Gott selber die Tür der Arche geschlossen hat und nicht Noah. Und ich denke, dass dieses Schließen dieser Tür der Arche ein Stück weit ein Schattenbild auf das ist, was am Ende dieser Weltzeit, dieser Welt kommen wird, wo diese Tür, nenne ich sie jetzt mal Himmelstür, geschlossen wird und sie wird für immer für die geschlossen bleiben, die Jesus nicht kennen. Als ich an meine bevorstehende Predigt denkend diese Worte las, kam mir so ganz spontan der Gedanke, du könntest mal über diesen symbolträchtigen Begriff Tür predigen. Und das möchte ich heute mit Gottes Hilfe tun. Wir haben hier auch eine Tür, die kann man, ja, jeder kennt sie, sie ist nicht besonders anschaulich. Eine Tür ist in der Regel eine drehbare Einrichtung zum Schließen einer Öffnung in einer Wand, in einer Mauer, in einem Durchgang oder sonst wo. Ich gehe jetzt auch mal kurz her, ich werde nicht zu viel herumlaufen. Eine drehende Einrichtung, die man kann sie öffnen, man kann sie schließen, sie trennt zwei Räume voneinander, aber eine Tür erlaubt, und das ist auch sehr, sehr wichtig, bei erhaltener Durchgangsmöglichkeiten das Abgrenzen von zwei Räumlichkeiten. So, man kann diese Tür wann immer benutzen, wenn man aus einem Raum zum anderen gehen möchte. Jedes Kind und auch jeder von uns hat zu Hause eine Tür, kennt die Bedeutung einer Tür. Ich denke, jeder von uns ist sich im Klaren, dass eine Tür oft lebenswichtig sein kann oder lebenswichtig ist. Türen, die schützen uns vor Kälte, vor allem jetzt in der kalten Jahreszeit. Türen können uns vor Rauch schützen, je nachdem, wo man arbeitet. Sie können uns auch vor Strahlen schützen. Türen schützen aber auch von ungewünschten Blicken und auch manchmal von ungewünschten Besuchen. Wenn man in der Konkordanz, zumindest in der Elberfelder Bibel, man nachsieht, kommt dieser Begriff Tür, Türe, Türen circa 101 Mal vor. Das würde jetzt den ganzen Rahmen der heutigen Stunde sprengen, wenn wir uns mit all diesen 101 Versen beschäftigen würden. Ich möchte aber, dass wir uns hauptsächlich mit drei wichtigen Eigenschaften einer Tür beschäftigen, auf die sich Jesus auch bezieht, wo er in Johannes Kapitel 10 sagt, ich bin die Tür. Und es geht heute um dieses Thema, ich bin die Tür. Ich habe meine Predigt, wie schon erwähnt, in drei Eigenschaften einer Tür gegliedert. Jesus, die Tür zu Gott oder der Zugang. Tür bietet Zugang. Zu einer Tür kann man rein und rausgehen. Die zweite wichtige Eigenschaft, Jesus, die Tür, die beschützt. Ich habe schon erwähnt, für jeden ist dieser Begriff geläufig, eine Tür, die schützt uns auch. Und die dritte wichtige Eigenschaft einer Tür ist die Freiheit. Durch eine Tür kann man rein und raus gehen, man ist nicht eingesperrt, solange die Tür offen ist. Und Jesus ist die Tür zur Freiheit. Mit diesen drei wichtigen Eigenschaften möchte ich, dass wir uns heute vorwiegend beschäftigen. Jesus, der Zugang zu Gott, der Beschützer vor allem, was uns bedrohen könnte. Und auch, wir werden das auch noch sehen, dass wenn wir in Jesus sind, auch frei sind. Wir sind nicht eingesperrt. Zu dieser ersten Eigenschaft, Jesus, die Tür zu Gott. Wenn man die Bibel kennt und die Bibel liest, dann merkt man, dass Jesus immer wieder für jedermann verständliche Bilder verwendet, um gewisse wichtige Dinge über das Reich Gottes zu sagen. Und auch zu der damaligen Zeit, auch wenn die Türen damals ein bisschen anders aussahen wie heute, wusste jeder, wie wichtig eine Tür ist. Und Jesus vergleicht sich im Kapitel 10 im Johannesevangelium in diesem ganz bekannten Gleichnis von dem guten Hirten mit der Tür. Und er schreibt oder er sagt in Johannes 10, Vers 7, Jesus sprach nun wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Wenn man diesen Vers einfach so liest, dann fällt einem vielleicht mal ein bisschen mehr oder weniger auf. Ich bin die Tür der Schafe, ach so, ich bin der Eingang zu den Schafen, okay. Aber was mir immer wieder beim Lesen dieser Worte wichtig geworden ist, Jesus sagt hier, und das möchte ich ganz besonders unterstreichen, nicht mehr und nicht weniger, dass es keinen anderen Weg zu Gott gibt als nur durch ihn. Und Jesus sagt hier nicht, ich bin irgendeine Tür zu den Schafen, sondern das ist mir auch aufgefallen, ich bin die Tür der Schafe. Und man könnte auch sagen, keines seiner Schafe ist über die Mauer gesprungen, genauso wie keiner jetzt, der hier in diesem Raum ist, durch die Fenster reingekommen ist. Wir sind alle durch die Tür und so werden auch alle, die einmal bei Jesus sein werden, alle durch ihn hereingekommen, sind alle durch ihn hereingekommen. Und es ist ganz, ganz wichtig zu unterstreichen, dass an dieser Tatsache sich nie etwas ändern wird. Jesus verwendet die gleiche Aussage oder eine ähnliche Aussage, aber mit der gleichen Bedeutung in Johannes 14, Vers 6, wo er zu Thomas spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und auch hier diese Aussage, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Auch hier ist diese Aussage genauso radikal wie die vorige. Und man kann das nie genug unterstreichen. Es gibt keine andere Religion oder keinen anderen Religionsführer oder auch keinen Propheten oder sonstigen Heiligen, der diesen Weg zu Gott öffnen, bahnen kann, als nur Jesus. Das hat jemand gesagt, auch wenn wir die Möglichkeit hätten, durchs ganze Universum zu reisen, wir würden keine zweite Möglichkeit finden, um zu Gott zu kommen, als nur durch Jesus. Und warum diese Aussage so wichtig ist, sie ist so wichtig für die, die sie hören, es gibt keinen anderen Weg als durch Jesus. Und es ist auch wichtig für uns, die wir Jesus kennen, die Menschen um uns herum, die können nur zu Gott kommen, wenn sie Jesus kennen. Und das heißt, da ist auch eine gewisse Verantwortung für uns, ihnen diese Tür Jesus zu zeigen, ihnen sie schmackhaft zu machen, ja, ihnen sie vielleicht sogar zu öffnen. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 unterstreicht Petrus diese wichtige Aussage nochmal in seiner Rede vor dem Hohen Rat. Und es ist, sagt er, in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Daher, denke ich, kann ich und können wir jedem Einzelnen nur zurufen, wenn du zu Gott möchtest, musst du zu Jesus kommen, musst du dir von Jesus helfen lassen. Es gibt keinen anderen Weg zu Jesus als zu Gott als durch Jesus, durch den Glauben an Jesus. Was mit den Schafen gemeint ist, glaube ich, wissen alle von uns. Ich denke, es sind die Gläubigen, die sich im Reich Gottes aufhalten. Und wenn man die Bibel besser kennt, dann weiß man, dass das Reich Gottes jetzt schon begonnen hat für die, die Jesus angehören, und es wird sich in Ewigkeit fortsetzen. Jeder Schaf, das sich diesem das hereingehen möchte in die Ewigkeit zu Gott, muss durch diese Tür, durch Jesus eintreten. In Johannes 10, Vers 9 sagt Jesus wiederum: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Vielleicht stellt sich jemand die Frage: Wie werde ich gerettet? Wie kann jemand ins Himmelreich hineingehen? Und einen wichtigen Hinweis finden wir bereits schon im Alten Testament. Wir haben sogar ein Lied, in einem Lied klang es an, als die Israeliten, bevor sie aus Ägypten auszogen, bei der letzten Plage hatte Mose ihnen gesagt, dass zu Mitternacht Gott vorbeigehen wird und alle Erstgeburt von Mensch und Tier töten wird, es sei denn, man hat die Türschwellen und die seitlichen Türpfosten und die Oberschwelle mit dem Blut eines einjährigen, männlichen, unfehlbaren, also makellosen Lammes gestrichen. Nur alle Israeliten, die diesen Stück weit im Glauben taten, die dieses Lamm am Abend schlachteten, verspeisten und das Blut an diese Türpfosten strichen, an all diesen ging Gott vorbei, als die Erstgeburt der Ägypter starb. Und dies ist auch so ein Hinweis, es ist nur eine einfache Aktion, sie haben die Türpfosten gestrichen, aber das war ein Bekenntnis, dass sie dem, was Gott durch Mose gesagt hat, vertraut haben und ihre erstgeborenen Söhne und ihr erstgeborenes Vieh blieb am Leben. Dieses Blut haben wir auch schon vorher in dem ersten Teil des Gottesdienstes gehört. Dieses Blut, dieses Lammes, das die Israeliten damals geschlachtet haben, ist erneut ein Schattenbild auf unseren Herrn Jesus, der stellvertretend für uns gestorben ist. Die Bibel sagt uns, dass Gott selber nicht sterben konnte und darum kam Jesus auf diese Welt als der Sündlose, als der geliebte Sohn, um stellvertretend für uns zu sterben. Die Bibel sagt uns und Jesus sagt uns, jeder, der an diese Tatsache glaubt, dass er gekommen ist, um stellvertretend für ihn zu sterben und diese Tatsache für sich in Anspruch nimmt, ja, Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist, wird errettet. Und Jesus oder Johannes gibt die Antwort auf diese Frage auch noch ganz, auf diese ganz einfache Frage, wie werde ich gerettet? In Johannes 3, Vers 16 ist dieser sehr, sehr bekannte Vers. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jeder, der an ihn glaubt, wird errettet. Vielleicht fragt sich jemand, warum musste gerade Jesus sterben? Ich müsste da ziemlich weit ausholen, um das jetzt alles zu erklären. Es ist aber so, Gott ist heilig und wir Menschen haben uns von Gott entfernt. Wir können, egal was wir tun, nicht mehr aus eigener Kraft zu Gott kommen. Es bedarf eines Mittlers. Und dieser Mittler war Jesus. Und Jesus war, um es jetzt mit eigenen Worten zu sagen, das einzige Opfer, das Gottes Gerechtigkeit würdig war. Wenn es noch ein anderes Opfer gegeben hätte, das noch besser als Jesus gewesen wäre, das noch erhabener als Jesus gewesen wäre, dann wäre Jesus umsonst gestorben. Aber für Gott war das Beste, was es überhaupt gibt, sein eigener Sohn, gut genug, um unsere Gerechtigkeit zu erwirken. Und wir müssen bloß in unserem Herzen sagen, danke, Herr Jesus, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du auch für mich gestorben bist. Und so sagt uns die Bibel, werden wir gerettet werden. Es ist, wenn man so nimmt, kinderleicht. Das ist ganz, ganz einfach. Vielleicht sagt jemand, okay, jetzt das verstehe ich, ich muss an Jesus glauben. Aber wer darf diese Tür benutzen? Darf ich auch hindurchgehen? Welche Anforderungen muss ich erfüllen? Auch hier beantwortet Jesus die Frage selbst. Ich lese den Vers 9 nochmal. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus sagt hier, jeder darf durch die Tür gehen. Wir brauchen keine besonderen Voraussetzungen oder Fähigkeiten mitzubringen, um durch diese Tür, durch Jesus gehen zu dürfen. Wir müssen nicht klug sein, wir müssen nicht reich sein, wir müssen nicht vollkommen sein, wir müssen auch nicht zu einer gewissen Volksgruppe angehören. Jeder darf zu Jesus kommen, jeder darf durch diese Tür hindurchgehen. Und jeder, der glaubt, dass Jesus für ihn gestorben ist und dies für sich persönlich in Anspruch nimmt, der geht bildlich gesehen durch diese Tür durch, ist gerettet. Es gibt sehr viele Menschen, die eigentlich vor der Tür stehen bleiben. Ich meine jetzt nicht vor so einer Tür, sondern ich meine jetzt richtig vor Jesus stehen bleiben, alles über ihn lesen, ihn bewundern. Und viele haben vielleicht schon über Jesus Bücher geschrieben, ohne ihn wirklich zu kennen. Aber die Bibel macht uns eindeutig und unmissverständlich klar, wir müssen durch diese Tür hindurchgehen, hindurchschreiten. Und was so schön ist, diese Möglichkeit besteht auch heute. Man könnte sagen, auch heute ist Tag der offenen Tür bei Jesus. Auch heute darf man zu Jesus kommen. Es sei darum, ihm zu sagen, Herr, ich möchte dir nachfolgen, ich liebe dich, vergib mir. Oder wir dürfen auch heute zu Jesus kommen und ihm all das zu klagen, was uns bedrückt, was uns Not in unserem Leben macht. Und ich denke auch, dieses zu Jesus kommen, dieses dauert nicht viel länger als das Durchschreiten einer normalen Eingangstür. Es ist etwas, was in Bruchteilen von Sekunden stattfindet. Es geht darum, wenn ich zu ihm sage, ich nehme dein Erlösungswerk an, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Und im Römerbrief finden wir dann noch einen anderen Hinweis, und dieses mit dem Munde bekennen. Also wenn ich im Herzen sage, Jesus, ich will dir nachfolgen, und irgendjemand anderem das laut bekundige, ich habe dieses Gebet zu Jesus gesprochen, sagt die Bibel, sind wir gerettet. Das Einzige, möchte ich auch noch kurz erwähnen, um der Vollständigkeit halber, was wir beachten müssen, wenn wir zu Jesus kommen, man kann nicht genug betonen, das Erlösungswerk ist allein Gnade. Die Bibel sagt uns unmissverständlich, wir können nichts tun, aber gar nichts tun, um unsere Erlösung zu erwirken. Wir müssen sie bloß annehmen. Wir brauchen einfach nur Danke zu sagen. Und jeder Mensch, der vielleicht mit diesem Hintergedanken kommt, ja, ich bin ja so gut, ich habe ja so viel Gutes getan, guck, wie gerecht ich bin und ich habe so viele gute Werke getan, ich habe so viel Geld für die Gemeinde, für die Kirche gespendet, ja, der liegt falsch am Platz. Wir haben eine Chance, zu Jesus reinzukommen, nur wenn wir in diesem Zustand kommen. Ich kann nichts dazu beitragen. Unsere guten Werke sind sicherlich nicht verkehrt am Platz und ein vorbildliches Leben ist auch etwas Wunderschönes. Nachdem wir Jesus kennengelernt haben, ist das die Folge davon. Und gute Werke und ein vorbildliches Leben, wenn wir Jesus kennengelernt haben, ist ein Stück weit auch für die Außenstehende der Beweis dafür, dass unser Leben auch wirklich verändert wurde. Es hat jemand ein Bild gebracht, gute Werke und unsere Selbstgerechtigkeit sind so sperrig, dass wir mit ihnen an dem Türrahmen hängen bleiben würden. Stellt euch jetzt mal vor, ich habe das jetzt nicht gemacht, ich hätte jetzt zwei Riesensäcke auf dem Rücken, einer mit meinen guten Werken und einer mit meiner Selbstgerechtigkeit, so wie man das beim Weihnachtsmann oft sieht, so, und würde durch die Tür gehen, ich würde hängen bleiben. Und genauso ist es. Wir müssen alles Selbstgerechte, alle guten Werke, wenn wir zu Jesus kommen, beiseite lassen. Wir müssen uns im Klaren sein. Er hat alles gemacht. Wir können nichts machen von uns aus, um ihm gerecht zu werden, um Gott gerecht zu werden. Aber jetzt zur zweiten wichtigen Eigenschaft. Jesus ist nicht nur der Zugang zu Gott, sondern er ist auch die Tür, die uns beschützt. Jeder von uns weiß, dass eine Tür nicht nur als Zugang genutzt werden kann, sondern sie dient auch in gewisser Hinsicht als Schutz. Und als ich mich vorbereitete für diese Predigt, da musste ich auch denken an die vielen Obdachlosen, die eigentlich keine Tür haben. Wenn man sich das dann so richtig verinnerlicht, es gibt, wie viele Menschen es gibt, die keine Tür haben, die sie hinter sich schließen können, da dachte ich, wow, wie dankbar müssen wir sein, dass wir ein Zuhause haben, dass wir eine Tür haben, die wir hinter uns zumachen können. Eine Tür, hinter welcher wir uns geborgen fühlen. Die Bibel berichtet uns aber auch von Feinden, für die normale Türen kein Hindernis sind, um einzudringen. Die Bibel sagt uns, dass diese Feinde oft unsichtbar und gut getarnt und ihr Anführer der Teufel ist und diese versuchen, unsere Türen bildlich gesehen zu durchdringen. Und sie können das durch unsere Gedanken, durch unsere Süchte, vielleicht auch durch unsere Ängste, durch Streit oder auch Sonstiges in unserem Leben, können diese Mächte nutzen, um unsere Türen bildlich gesprochen zu durchbrechen. Aber, und da ist es ganz wichtig, immer wieder zu wissen, Jesus ist nicht nur unsere Tür, durch die wir hindurchgehen dürfen, sondern er ist auch die Tür, die uns bewacht und beschützt vor all diesen unsichtbaren Feinden. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass irgendetwas auf uns zukommen könnte, was uns von Gott trennt, wenn wir ihm angehören. Früher bestanden die meisten Schafställe nur aus einer Steinmauer. Das war das beste Bild, was ich gefunden habe. Es ist von der Qualität nicht so gut. Man sieht da die Steinmauer, die Schäflein und der Hirte sitzt in der Tür und bildet sozusagen eine lebendige Tür und hält die Schafe drinnen und die Feinde draußen. Und ich dachte bei mir so selber, so ist es auch heutzutage, da unser Herr lebendig ist, da ihn Gott auferweckt hat, haben wir einen lebendigen Hirten, der in unserer, bildlich gesehen, in der Tür sitzt und uns bewacht und beschützt. Aber wir können durch Jesus nicht nur zu Gott reingehen, er beschützt uns nicht nur, sondern ich denke, sehr, sehr wichtig ist es auch zu wissen, dass Jesus die Tür zur Freiheit ist. Wenn jemand schon mal irgendwo eingesperrt war, weil er sich ausgeschlossen hat, oder ja, der weiß, wie wichtig es ist, wenn eine Tür aufgeht, wenn man wieder rausgehen kann, frei sein kann. Ich lese nochmal Johannes 10, Vers 9, weil dieser Vers ein Stück weit auch diese Freiheit, die wir in Jesus haben, andeutet. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Bevor ich zum Glauben kam, habe ich immer bei mir gedacht, wow, wenn ich mich jetzt an Jesus wende, wenn ich zu Jesus komme, dann ist das vorbei mit all meiner Freude. Dann kann ich nicht mehr tun, was ich will. Wenn ich mich zu Gott bekehre, dann ist mein schönes Leben, das ich bis zu dem Zeitpunkt angeblich hatte, zu Ende. Wenn ich zu Jesus komme, dann heißt es ständig, du darfst nicht, du sollst nicht, du musst. Aber das ist ein Trugschluss. Ich kann nur jedem sagen, das ist ein Trugschluss. So denkt man nur, wenn man Jesus nicht kennt. Menschen, die Jesus nicht kennen, die wissen gar nicht, wie gesegnet man ist, wenn man ihn kennt. Wir haben auch in einem Lied schon gesungen von dem Frieden, den er uns schenkt. Wenn wir Jesus kennen, dann bekommen wir einen Frieden, den wir nirgendwo auf dieser Welt bekommen. Er schenkt uns eine Freude, die uns niemand nehmen kann. Früher war die Freude oft zu Ende, wenn die Party zu Ende war. Aber wenn man in Jesus lebt, dann lebt man ständig in dieser Freude, die einem niemand nehmen kann. Es ist wichtig zu erwähnen, Und das war auch ein Trugschluss, an den ich gedacht habe, wenn man gerettet ist, wenn man sich bekehrt, dann ist man wie eingesperrt. Dann darf man nicht mehr ein- und ausgehen. Dann ist man wie mit Scheuklappen versehen. So Pferde kennen ja viele, die haben so Scheuklappen, damit sie sich nicht erschrecken, wenn irgendwo am Straßenrand eine Bewegung stattfindet, eine plötzliche Bewegung. Es gibt dann auch viele böse Zungen, die sagen, ja, wenn du zu Jesus kommst, dann verpasst man dir eine Gehirnwäsche, dann denkst du anders, dann bist du anders. Das ist alles nicht gut. Aber das sagen all die, oder das denkt man nur dann, wenn man Jesus nicht kennengelernt hat. Es ist alles andere der Fall. Wenn man Jesus kennt, dann ist man wirklich frei. Dann darf man wirklich ein- und ausgehen. Man ist nicht eingesperrt. Ich möchte noch erwähnen, wenn jeder Mensch, der zu Jesus kommt und ihn annimmt, sagt uns die Bibel, der bekommt auch seinen Geist als Unterpfand, als Beweis, dass er errettet ist und dass er in Ewigkeit bei Gott sein möchte oder sein wird. Und dieser Geist, den uns Gott schenkt, dieser geht auch mit uns, wenn wir Tag ein, Tag aus gehen und beschützt uns und ermahnt uns und belehrt uns und hilft uns, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Wenn wir Jesus kennen, dann werden wir nach kurzer Zeit, ähnlich wie Paulus, sagen können, dass wir nichts mehr aus unserem vorigen Leben vermissen, dass wir all das, was wir vorher für wichtig hielten, für Dreck achten, weil wir in Jesus etwas viel, viel Besseres gefunden haben. Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 8, ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Ich habe das in meinem Leben auch erlebt. All das, was mir vorher wichtig war, was ich dachte, es wäre mir wichtig, das wurde mir auf einmal unwichtig, weil wir in Jesus etwas viel, viel Besseres haben. Und wenn ich jetzt von dieser Freiheit in Jesus rede, dann möchte ich nur noch einen Satz dazu sagen. Das ist sozusagen die Schlussfolgerung von mehreren Stunden, wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was Freiheit überhaupt ist. Ich habe diesen Satz auch zusammengefasst. Ich bin erst dann wirklich frei, wenn ich mit Freuden aus Liebe zu Gott und meinem Nächsten auf alles verzichte, was nicht zu seiner Verherrlichung oder dem Wohle meines Nächsten dient. Und wenn man sich Gedanken macht, was ist Freiheit, dann kommt man irgendwann, wenn man sich viele Stunden darüber Gedanken gemacht hat und auch liest, dass ich dann erst wirklich frei bin, wenn ich mit Freuden von Herzen verzichten kann, um Gott zu verherrlichen, um meinem Nächsten, meinem Mitbruder kein Ärgernis zu sein. Ich bin nicht frei, wenn ich alles tun und lassen kann, was ich will, sondern ich bin dann frei, wenn ich auf Liebe zu Gott, zu meinem Nächsten verzichten kann. Und ich denke, das ist jetzt so die Zusammenfassung, das ist eigentlich das, was Jesus uns schenken möchte. Er möchte uns, wir können alles tun, aber wir müssen nicht alles tun. Wir haben diese Freiheit zu verzichten, weil wir ihn lieben, weil wir unseren Nächsten lieben. Noch etwas zu diesem Begriff Weide. Die damaligen Menschen lebten hauptsächlich von der Viehzucht zu der Zeit. Und wenn man eine gute Weide hatte oder gefunden hatte, dann bedeutete das genug Essen und auch stückweit, wenn man das für längere Zeit in Anspruch nehmen konnte, auch in gewisser Hinsicht Wohlstand. Und ich dachte bei der Vorbereitung im übertragenen Sinne, dass diese Weide eigentlich der Platz ist, wo Jesus uns hinführt. Ich denke auch, wenn wir uns in unserem Leben da aufhalten, wo Jesus uns hinführt und hinstellt, dann werden wir auch immer satt werden und wir werden auch ein Segen für ihn und andere sein. Da kann man sich auch die Frage immer wieder stellen oder sollte man sich sie stellen, bin ich im Augenblick an dem Platz, wo Gott mich hingestellt hat, möchte mich vielleicht anderswo haben? Mich erinnerte mich auch eine Begebenheit, wo meine Tochter Susanna in Brasilien war. Da habe ich mir oft Sorgen um sie gemacht und sie hatte mir dann geschrieben, ist das geschwind, jetzt finden Papa, ich bin nirgendwo sicherer als an dem Platz, wo Jesus mich hingestellt hat. Und ich denke auch, wenn wir auf dieser Weide Jesus sind, wenn wir an dem Platz sind, wo Jesus uns hingestellt hat, sei er noch so gefährlich, sind wir trotzdem an dem sichersten Platz überhaupt, wo wir sein können. In meiner alten Heimat, da waren auch in unserer Jugendgruppe, da waren einige Jugendliche, die über die Jahre oder über die Jahrzehnte praktisch mit uns auf der gleichen Weise waren, die ihre Zeit auf dieser gleichen Weide verbracht hatten. Aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, vor allem wo wir dann nach Deutschland kamen, sie hatten keine persönliche Beziehung zu Jesus. Und ich denke, auch heutzutage gibt es viele Menschen, die irgendwo mit den anderen, mit den Christen auf der gleichen Weide sich befinden, ein- und ausgehen, aber keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Und ich denke, das ist ganz gefährlich, weil irgendwann, so wie die Bibel sagt, wenn das Ende da ist, wenn die Himmelstür geschlossen wird, dann werden diese Menschen anklopfen und sie werden das hören, was sie nicht hören wollen, was Jesus auch in diesem Gleichnis von den 10 Jungfrauen sagt. Ich kenne euch nicht, geht fort von hier. Vielleicht auch ein Beispiel, das ich mir mal ausgedacht hatte. Ich habe es hier noch vor längerer Zeit in einer Predigt erwähnt. Nehmen wir mal an, ich habe sehr gute amerikanische Freunde. Ich verbringe, zum Beispiel die Johanna, ja, ich verbringe die ganze Zeit mit Amerikanern. Ich spreche flüssig, perfekt Englisch. Ich kenne alle ihre Bräuche. Die, die mich nicht so gut kennen, denken, ich wäre auch ein Amerikaner. Aber was hilft mir, diese Sprache der Amerikaner zu sprechen, mit den Amerikanern zu leben, wenn ich mal nach Amerika einwandern will? Ich werde spätestens am Flughafen wieder ausgewiesen, weil ich keine amerikanische Staatsbürgerschaft habe. Und ich denke, diese Staatsbürgerschaft ist auch ein Stück weit so ein Bild für die Errettung. Wir können unser ganzes Leben die Sprache Kanaans sprechen. Wenn wir nicht Staatsbürger des Himmels sind, werden wir abgewiesen. Genauso wie jemand, der auch wenn er sein ganzes Leben nur mit Amerikanern verbracht hat, keine Chance hat, in die USA einzureisen, wenn er keine Staatsbürgerschaft hat. Und ich denke, das sind die schrecklichsten Worte, die je ein Mensch zu Ohren bekommen wird, wenn Jesus sagen wird, ähnlich wie in Matthäus 7, 23, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich glaube, es gibt keine schlimmeren Worte, die ein Mensch je zu Ohren bekommen wird, als diese Worte, ich habe dich niemals gekannt. Wir werden da vielleicht auch sagen, ja, ich war ja da in der Gemeinde, ich habe das und das gemacht. Jesus wird sagen, ich habe dich nie gekannt. Damit hätte ich das Wichtigste und Wesentlichste zu diesem Thema Tür gesagt. Ich möchte aber noch, weil dieses Thema Tür so vielfältig ist, zum Schluss noch eine kurze Impulse zum Nachsinnen geben. In unserem Alltag gibt es sehr viele Türen. Wir sprechen von verschlossenen Türen, bildlich verschlossene Türen, also in Wirklichkeit verschlossene Türen, aber auch bildlich gesprochen sprechen wir von verschlossenen Türen, wenn wir irgendeinen Weg gehen und da kommen wir nicht weiter. Es gibt in unserem Alltag Türen, die wir selber zugeschlagen haben. Es gibt offene Türen, es gibt Türen, die nur angelehnt sind. Es gibt geheime Türen, es gibt abschreckende Türen, wie zum Beispiel eine Gefängnistür und vieles, vieles andere noch. Und die Jesus sagt uns, dass es manchmal wichtig ist, hinter uns die Tür zu schließen, um zu beten. Ich möchte aus Zeitgründen jetzt nur den Vers erwähnen, Matthäus 6, 6 bis A, 6, Kapitel 6, Vers 6a. Da heißt das, wenn wir beten, dann sollen wir in die Kammer gehen, die Tür hinter uns schließen und unserem himmlischen Vater all das sagen, was uns bedrückt. Dann ermahnt uns Paulus im Kolosser Kapitel 4, Vers 3 und sagt, wir sollen auch für ihn beten, damit Gott eine Tür des Wortes öffne, damit Gott ihnen eine Tür des Wortes öffne. Und ich denke, wenn wir vom Thema Tür sprechen, dann ist es wichtig, dass wir auch für all die Menschen bitten, die das Wort Gottes auf dieser Welt verkündigen, dass dieses Wort an offene Herzen gelangt. Ich dachte, vielleicht haben wir in letzter Zeit irgendeine Tür, bildlich gesprochen, im Streit zugeschlagen, sei es vielleicht unserem Ehepartner, unseren Kindern gegenüber, unseren Eltern gegenüber. Da ist es auch immer wieder wichtig, zu gucken, was falsch gelaufen ist, diese Tür wieder aufzukriegen. Der Psalmist im Psalm 141, 3 betet, wache über die Tür meiner Lippen. Ihr merkt, wie mannigfaltig dieses Wort Tür ist. Wache über die Tür meiner Lippen. Und ich dachte, wir können eine Tür zumachen, nicht nur indem wir sie zuschlagen. Und ich dachte auch, wir können auch eine Tür zu jemand anderem schließen, indem wir nichts mehr zu ihm sagen, indem wir schweigen. Oder ich denke auch, wenn uns jemand gleichgültig ist, dann ist das genauso, als hätten wir eine Tür hinter uns zugeschlossen oder zugemacht. Vielleicht wurde uns eine Tür vor der Nase zugeschlagen. Und falls wir dabei unschuldig waren, dann werden wir ermahnt, dass wir für die anderen beten sollen und ihnen vergeben sollen. Ich fand eine sehr, sehr tolle Aussage bei der Vorbereitung von Nelson Mandela. Als ich aus der Zelle durch die Tür in Richtung Freiheit ging, wusste ich, dass ich meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen musste, oder ich würde mein Leben lang gefangen bleiben. Und ich dachte bei mir, Vergebung macht frei. Und da müssten wir uns die Frage stellen, habe ich allen alles vergeben? Gibt es noch irgendjemanden in meinem Leben, den ich nicht vergeben habe? Solange wir nicht vergeben, werden wir nicht frei. Und ich muss auch sagen, der Geistlichere macht immer den ersten Schritt, auch dann, wenn er im Recht ist. Ich hatte mal auch gepredigt über diese Begebenheit zwischen Lot und Abraham, wo die Hirten Lot sich mit den Hirten Abrahams um die gute Weide gestritten hatten. Und dann sagt Abraham, der Geistliche, der eigentlich die Verheißung Gottes bekommen hatte, lass doch keinen Streit sein zwischen deinen und meinen Hirten, damit dieser Streit nicht zum Streit unter Brüdern wird. Und wie wichtig es ist, dass wir als die Geistlichen, bevor es zum wirklichen Streit kommt, bevor wirklich Türen zugeschlagen werden, die Initiative ergreifen. Willst du zu Linken, dann gehe ich zu Rechten. Und in der Begebenheit mit Abraham sehen wir, das ist wahnsinnig, wie schön diese Begebenheit ist. Der Abraham, obwohl er nachgibt, obwohl er die schlechtere Seite bekommt, weil Lot die wasserreiche Seite gewählt hat, wird er mehr gesegnet als Lot. Wenn wir um des Friedens willen bereit sind, das Schlechtere zu akzeptieren, dann werden wir nicht zu kurz kommen. Dann, wenn man von Türen redet, dann denkt man sicherlich auch an Gefängnistüren. Die Bibel sagt uns auch immer wieder, wir sollen derer gedenken, die um des Wortes willen, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt, um des Wortes willen, wegen ihrem Glauben eingesperrt sind. Und es gibt auch, wenn man über das Thema Türen redet, viele Türen in unserem Leben, die wir besser nicht öffnen sollten. Ich denke, jeder von uns kennt solche Türen, wo er weiß, da lauert die Gefahr. Da falle ich immer wieder rein, wenn ich die Tür öffne. Bitten wir Gott, dass er uns Kraft gibt, diese Türen, die uns zum Sündigen verführen, dass wir diese nicht öffnen. Manchmal versuchen wir, dem Leben eine Tür zu öffnen, und sie bleibt verschlossen. Vielleicht klopfen wir an die Tür von einem nahen Verwandten an oder einem Kind oder sonst jemanden, und diese Tür bleibt einfach verschlossen. Ich denke, wir sollten nicht verzweifeln. Und wichtig zu wissen ist, dass Gebet oft verschlossene Türen öffnen kann oder vielleicht eine andere, bessere Möglichkeit zeigt. Manchmal im Leben ist es auch wichtig, eine Tür zu öffnen. Es hat jemand gesagt, wer noch nie durch eine falsche Tür eingegangen ist, der kennt die richtige auch nicht. Und ich denke, es ist, wenn wir mit Jesus leben, dann dürfen wir mutig unseren Weg vorangehen. Und wenn wir auch mal aus Versehen eine falsche Tür öffnen, dann wissen wir wenigstens nachher, welches die richtige war. Und durch die Vergebung dürfen wir wieder den richtigen Weg gehen. Wir brauchen nicht die ganze Zeit uns fragen, was ist jetzt, wenn ich es falsch mache, wenn ich jetzt durch die falsche Tür gehe. Dann vielleicht noch kurz dieser Gedanke, offene Türen verbinden. Jeder kennt schon, wenn es eine Veranstaltung irgendwo gibt, dann sind die Eingangstüren offen. Offene Türen verbinden, wirken einladend, geben dem anderen das Gefühl, dass er willkommen ist. Und ich denke, das wird auch ein Stück weit auch Ziel unseres Baus sein, dass unsere Tür, unsere Eingangstür durchsichtiger wird, einladender wird. Dass die anderen das Gefühl bekommen, wir sind hier willkommen, die möchten, dass wir zu ihnen kommen. Da kann man sich auch persönlich dann die Frage stellen, ist meine Tür offen? Ist meine Tür einladend? Wie empfinden die anderen meine Tür? Wir sprechen auch oft, wenn wir von Türen reden, von Herzenstüren. Da mahnt uns die Bibel, wir sollen unser Herz nicht verschließen vor der Not unseres Bruders. Wenn wir unseren Bruder, unsere Schwester Mangel leiden sehen, dann sollen wir unser Herz nicht vor ihnen verschließen. Aber wir können auch unser Herz Gott gegenüber öffnen oder verschließen. Wir dürfen ihn bitten, uns ewiges Leben zu schenken. Und falls wir dies schon bereits getan haben, dürfen wir immer wieder auch zu ihm zu kommen und zu sagen, Herr, reinige mein Herz. Noch zum Schluss zwei Sätze. Jesus fordert uns in Matthäus 7, Vers 7 auf, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Wir sehen auch hier, alles beginnt mit dem Gebet, gefolgt vom Suchen und Anklopfen. Wir haben heute gehört, Jesus ist die Tür zu Gott. Und ich möchte jedem nur Mut machen, nicht vor der Tür stehen zu bleiben. Und ich denke auch, das Bild hatte ich auch gefunden, bleib nicht vor der Tür stehen. Es ist viel zu schade. Und ich dachte jetzt auch in Erinnerung an die heutige Predigt, wenn wir zukünftig irgendwo eine Tür bewundern, sei es an einer Kirche oder sonst irgendwo, dann kann uns diese Tür vielleicht immer wieder auch daran erinnern, was wir in Jesus haben. Aber auch kann uns daran erinnern, dass wir uns fragen, ist meine Tür offen? Gibt es irgendwelche Türen, die ich zugeschlagen habe? Bin ich mit allen, lebe ich mit allen im Frieden? Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine gesegnete Woche und einen schönen Sonntag.